SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Kurz vor dem Tag der deutschen Einheit. Ein Mann, der verschiedene Phasen der deutschen Einheit und auch davor repräsentiert. Sein Name Peter Bieber, 72 Jahre alt, ehemaliger Flüchtling, ehemaliger Fluchthelfer, also Flüchtling aus der DDR, Fluchthelfer für DDR-Bürger. Knastinsasse wegen dieser Geschichte und heute unter anderem unterwegs, um diese Geschichte wachzuhalten. Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Bieber. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Herr Lohmann.
Ist der Tag der deutschen Einheit für Sie sowas wie der höchste Feiertag im Jahr?
Das würde ich so sagen wollen. Ich erinnere mich und werde mich immer erinnern an den Tag des Mauerfalls am 9. November.
89.
Für mich mit das größte positive Erlebnis. Ich war dabei in Berlin am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße und die freudige Erregung, diese Euphorie, die Stimmung, es ist unauslöschlich in meiner Erinnerung.
Sie haben Ihre Erinnerungen als Flüchtling, als Fluchthelfer, als Gefängnisinsasse aufgeschrieben. Glasbausteine in Beton heißt das Buch. Sowas, was Sie erlebt haben, haben viele durch Leiden erleben müssen. Viele DDR-Bürger, die mehr oder weniger erfolgreich versucht haben, aus dem Land zu fliehen oder wie auch immer da auffällig geworden sind politisch. Was hat Sie bewogen, dieses Buch zu schreiben? Was gab da den Anlass, den Ausschlag?
1989 mit dem Fall der Mauer. Danach war es mir wieder möglich, in die jetzt neuen Bundesländer zu reisen, was mir vorher nicht möglich war aufgrund meiner Haft. Ich hatte Einreiseverbot und mit dem Fall der Mauer ging es dann zum Glück wieder. Und ich traf in Berlin meinen ehemaligen Kommilitonen, mit dem ich in Leipzig studiert hatte, wieder. Und wir erzählten uns gegenseitig, wie das Leben abgelaufen ist in den letzten 20, 25 Jahren. Er ist ja in der DDR verblieben und ich schilderte mein Leben bis dahin und er sagte, das musst du unbedingt aufschreiben, damit die Familienangehörigen, die Verwandten und auch Freunde lesen können, warum und weshalb du dieses und jenes getan hast. Flucht, Fluchthilfe. Und er sagte, das dient dem Verständnis. Schreib das auf. Das ist ungefähr 6 Jahre her angefangen, aber dann abgebrochen, weil es mich dann auch sehr wieder eingeholt hat, die Zeit von damals, auch in den Träumen. Und brach das Schreiben ab und dann aber hat mich meine Frau bestärkt, mach es doch, das ist wichtig für die Zeit danach, wenn du dann nicht mehr da bist. Und so habe ich mich vor 3 Jahren dann nochmal rangesetzt und habe dieses biografische Buch geschrieben. All das, was ich erlebt habe, von Kind an bis nach der Haft, wenn man so will.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Peter Bieber ist in der DDR groß geworden, hat mehrere Fluchtversuche gemacht, letztlich dann erfolgreich noch zu DDR-Zeiten, hat dann mehreren DDR-Bürgern zur Flucht verholfen, was dann beim letzten Mal nicht gut gegangen ist. Und es kam raus, eine 5-jährige Haft in diversen Gefängnissen. Und man kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen man da im Knast gesessen hat. 15 Leute in einer Zelle, so groß wie ein mittleres Wohnzimmer. Wie geht sowas?
Alles stand ja unter dem Namen sozialistischer Strafvollzug, eine totale Verhöhnung des Begriffs. Hinzu kam von diesen 15 Gefangenen, es waren noch 2, 3 Gefangene eben so wie ich inhaftiert wegen Fluchthilfe oder wie die DDR das nannte, staatsfeindlicher Menschenhandel. Und andere Gefangene waren aus klassischen kriminellen Delikten inhaftiert. Und es waren auch 4 bis 5 Mörder unter den Gefangenen. Das hat mich natürlich zunächst etwas geängstigt, muss ich gestehen. Und zum Zweiten habe ich gesagt, Mörder. Es hat in der DDR keine Mörder gegeben. Das durfte nicht sein. Nach der nach den 10 Geboten der sozialistischen Ethik und Moral. Und hier stellte ich fest, natürlich, es hat auch sowas gegeben. Und die Unterbringung zusammen war auch eine Methode der Machthaber zu zeigen, es gibt bei uns keine politischen Gefangenen, sondern alle sind gleich kriminell. Wobei ich sagen muss, dass wir als staatsfeindliche Menschenhändler noch eine Stufe tiefer standen.
Wie macht sich das bemerkbar? Also, dass Sie als Fluchthelfer tiefer stehen beispielsweise als ein verurteilter Mörder?
Es hat sich so zugetragen, die Ernährung war schlecht und ich hatte das Problem, dass ich dann unter Zahnfleischbluten litt. Hab dann zu einem Offizier gesagt, ob es nicht möglich sei, für mich auch Vitamine zu bekommen in Form einer Spritze. Und dann äußerte er sich so, der Strafgefangene hat jemanden getötet, aber Sie sind ein Staatsfeind und für Staatsfeinde gibt es keine besondere Behandlung.
Wie organisiert man unter diesen Umständen seinen Haftalltag so, dass man nicht verrückt wird?
Zum Glück war es so, dass es eine Arbeitspflicht bestand, sodass man zumindest für 9 Stunden aus der Zelle kam, in den sogenannten Produktionsraum, wobei die Arbeitsbedingungen sehr schlecht waren. Man hat wenig Rücksicht auf die Gesundheit der Gefangenen genommen. Man hat dort auch mit Giftstoffen gearbeitet. Die Belüftung war schlecht. Also man hat auf die Gesundheit der Strafgefangenen nicht sehr viel Wert gelegt. Und das kam noch dazu, aber wenigstens eine Abwechslung. Und in der Zelle, da musste man sich arrangieren, dass man miteinander klarkam. Im Großen und Ganzen, was mich anlangt, bin ich mit meiner offenen, ehrlichen Art und meiner Einstellung zu meiner Tat sozusagen respektiert worden. Abgesehen davon habe ich mir gesagt, ich bin der moralische Sieger. Nicht ich muss hier in der Zelle oder müsste sitzen, sondern eigentlich die Machthaber von draußen. Und das hat mir Kraft gegeben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Peter Bieber, der seine Biografie in ein Buch gegossen hat, Glasbausteine in Beton als Flüchtling und Fluchthelfer hinter Gittern in der DDR. Es geht da auch um ihre Jugend, ihre Kindheit auf Hiddensee, Ostseeinsel mit 16 oder Sie waren 16, als die Mauer gebaut wurde. Wie viel haben Sie davon weit weg an der Ostsee mitbekommen?
Na, nicht so viel. Es war ja der 13. August im Sommer und wir hatten Schulferien und wir hörten das im Radio. Über RIAS haben wir das allerdings dann
gehört. RIAS, Rundfunk im amerikanischen
Rundfunk
Sender?
Im amerikanischen Sektor,
Westsender, ja. Westsender, den Sie eigentlich gar nicht hätten dürfen hören dürfen, ne?
Den hätten nicht hören dürfen. Und als 16-jähriger Schüler hat man sich vorher auch nicht so damit beschäftigt, sicherlich.
Aber Sie haben gar nicht viel später dann mit den ersten Fluchtversuchen angefangen. Ab wann war denn für Sie so der Zeitpunkt, wo es bei Ihnen angefangen hat, dass Sie vom politischen System in der DDR schlicht die Nase voll hatten?
Na, begonnen hatte es, ich kam ja mit 10 Jahren nach Hiddensee. Und das Leben als Kind und Jugendlicher, ich habe es mir gut gehen lassen. Das war unkontrolliert, angenehm. Als Beispiel in die Ostsee, ins Wasser. Da haben die Leute, sofern sie hatten, eine Luftmatratze mitgebracht, Boote. Wir sind mit dem Schiff von Sassnitz nach Dänemark gefahren. War
Wie?
Wirklich
nach Dänemark? In den Westen? Das ging so einfach?
Das ging damals unbeschwert.
Und das keiner abgehauen?
Da ist auch keiner gegangen.
Erstaunlich jetzt, okay.
Mhm. Ja, das war eben noch die offene Zeit.
Ja.
Und im Vergleich, dann kam die Mauer und es hagelte Verbote. Es durfte nichts mehr mit aufs Wasser genommen werden, kein Schlauchboot, keine Luftmatratze, nichts von dem.
Ich würde sagen, alles potenzielle Fluchtmittel.
Alles potenzielle Fluchtmittel, viele Kontrollen, es wurde alles gesperrt. Auch die Studenten durften nicht mehr so nächtigen. Wer auf die Insel kam, musste sich anmelden bei der Polizei. Das war schon ein krasser Gegensatz zu dem Leben vorher. Und ich war ja zu der Zeit in Bergen auf Rügen im Internat. Ich war dort auf der erweiterten Oberschule. Den Begriff Gymnasium hatten die Machthaber gestrichen. Es war zu bürgerlich. Und dort wurde uns dann auch gesagt, also es ist absolut jetzt verboten, westliche Sender zu hören. Und wer es dennoch tut, dem wird angedroht der Verweis von der Schule. So entwickelte sich das. Also Reglementierung ohne Ende, sodass man merkte, die Freiheit, die persönliche Freiheit geht verloren. Und das entwickelte sich dann bei mir auch 16, 17, 18 Jahren immer weiter, sodass meine Unzufriedenheit stieg.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Peter Bieber ist zu Gast, der selber aus der DDR geflohen ist, der als Fluchthelfer mehrfach geholfen hat, anderen DDR-Bürgern aus der DDR zu fliehen, der dafür immer in Haft gesessen hat, bis sie erfolgreich geflohen sind an Bord eines Möbellasters. Gab es ein paar erfolglose Fluchtversuche. Was war der erfolgloseste im Nachhinein betrachtet?
Begonnen hat es damit, dass ich 1968 im August, es war die Zeit in der Tschechoslowakei des Prager Frühlings.
Da waren Sie 23, im besten Alter für den Frühling sozusagen.
Ja, und habe miterlebt, die Arbeiter, die Studenten, Menschen auf dem Wenzelsplatz, die Nacht durch diskutiert. Sie wollten den Sozialismus etwas reformieren, ihm ein menschliches Antlitz geben, wie sie sagten. In sehr guter Hoffnung, dass es schon gehen wird. Es klang natürlich auch immer wieder an, was wird die Sowjetunion machen? Denn wie bekannt ist, hat die Sowjetunion ja vorher schon Versuche brutal zerschlagen. 1953 in Berlin, 1956 in Ungarn. Das hat mich natürlich auch mitgerissen und ergriffen. Zum Beispiel im Café Slavia. Ja, man saß da und konnte den Spiegel lesen, den Stern, die Süddeutsche Zeitung, Bücher der bundesdeutschen Verlage. Aber mir war klar, das kann nicht in der DDR so werden, weil die viel zu versteinert und verbohrt waren in ihrer Idee. Und da habe ich spontan mich entschlossen, diese Gelegenheit, sozusagen politische Gelegenheit, die Euphorie zu nutzen und habe den ersten Versuch der Flucht gestartet in Mikulov, Grenze zur Republik Österreich. Hätte beinahe geklappt, aber dann wurde ich dann doch zurückgepfiffen und verhört. Und auf der Rückfahrt habe ich nochmal Station gemacht in Cheb.
Tschechische Grenzstadt.
Grenzstadt zur Bundesrepublik, auch die Grenze. Und wurde wieder aufgegriffen von den Posten. Dann sagte mir der Offizier, ich hätte jetzt 3 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Ansonsten hätte ich
wohlgemerkt, die Tschechoslowakei zu verlassen mit Richtung DDR.
In Richtung DDR. Andersrum wäre es mir natürlich lieber gewesen. Und ich bin dann zurückgegangen, sozusagen nach Hause, wie ich sage, als geschlagener Ritter. Und es ist dem Umstand, meine ich, zu verdanken, dass es damals diese politische Situation war, die mir geholfen hat. Es ging keine Meldung rüber zu den Grenztruppen der DDR, sonst wäre ich damals sofort inhaftiert und verurteilt worden wegen versuchter Republikflucht. Ich kam zurück und im Herbst begann das Studium wieder in Leipzig. Und ich war Leiter so einer Laienspielgruppe. Wir haben gerne ein bisschen Theater gespielt. Und es hieß, ich muss den Erstsemestern erklären, dass der Einmarsch in die Tschechoslowakei wichtig und richtig war, um den Sozialismus zu retten. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Das würde man mir anmerken, dass ich nicht die Wahrheit sage. Nach dem zweiten Mal erfolglos, ich habe es wieder abgelehnt, wurde ich 3 Tage später von meinem Posten abgesetzt als Leiter der Theatergruppe.
Unglaublich, wie tief Problemen der Starter auch in so private Geschichten, wie zum Beispiel die Leidenschaft für Theater, eingegriffen hat.
Ja, kann man sich ohne Rücksicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Als Flüchtling und Fluchthelfer hinter Gittern in der DDR, das ist der Untertitel des Buchs Glas, Bausteine in Beton. Das ist sozusagen gelebte Einheit. Sie treffen Jugendliche beispielsweise zu Lesungen, zu Diskussionen. Haben Sie den Eindruck, dass Menschen, die lange nach der deutschen Einheit geboren wurden, überhaupt noch verstehen, was einen ehemaligen DDR-Bürger, einen ehemaligen DDR-Flüchtling umtreibt?
Den Eindruck habe ich und deshalb gehe ich auch und erzähle als Zeitzeuge in den Schulen, den Schülern. Ich bin tätig als Zeitzeuge in Potsdam, in der Gedenkstätte, in der Untersuchungshaft der Staatssicherheit. Es kommen Studenten, Lehrer auch, schauen sich das Gefängnis an und unterhalten sich dann mit mir. Und ich habe durchaus den Eindruck, dass die Schüler wissen wollen, wie war das damals, wie haben sie gelebt, warum haben sie sich entschlossen wegzugehen. Und ein Lehrer hat zu mir gesagt, ihr Auftreten, ihr Erzählen bewirkt mehr und ist intensiver als für mich 4 Unterrichtsstunden, wenn ich den Schülern das erzähle aus dem Buch.
Ja.
Und das hat mich bestärkt. Ja, das musst du machen. Zeitzeugen leben auch nicht ewig. Das ist meine Haupttätigkeit jetzt als Zeitzeuge.
Was glauben Sie, interessiert die Jugendlichen beispielsweise am meisten? Eher so das gesellschaftliche Verhältnis in der damaligen DDR oder tatsächlich diese Auswirkung des kompletten Unrechtsstaats, was man beispielsweise abliest an den Bedingungen, unter denen Sie 5 Jahre inhaftiert waren als Fluchthelfer?
Na, die jüngeren Menschen wollen wissen, wie war das Leben, insbesondere nach dem Bau der Mauer, wie sind die Menschen miteinander umgegangen? Und ich kann diesen jungen Menschen dann schon erklären, wie schwierig es war, diese Angst, diese Unsicherheit und das Misstrauen, das ja gewollt war von den Machthabern. Niemand sollte dem anderen trauen dürfen. Das wirkte sich natürlich auch auf das Zusammenleben der Menschen aus. Ehe man jemanden gefunden hat, von dem man wusste, dem kann ich meine Sorgen erzählen, auch politische Probleme, das hat schon gedauert. Mein Eindruck ist, dass sie durchaus Vergleiche anstellen und sich dessen bewusst sind, wie sie unbeschwert in der heutigen Zeit leben können.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Unter anderem beschreiben Sie schon oder haben Sie auch gerade erzählt vom Misstrauen, das in der DDR eigentlich überall greifbar war. Und in dieser Kultur des Misstrauens mussten Sie ja auch Leute finden, die Ihnen letztendlich die Flucht über einen Möbeltransport in Ost-West-Richtung ermöglicht haben. Muss man immer damit rechnen, dass man Leute einweiht, die vielleicht gar nicht gut gesonnen sind, sondern die einen dann möglicherweise als Messer liefern können. Wie haben Sie diese Flucht über diesen Möbelwagen organisiert? Wie kann man überhaupt auf die Idee, sowas zu machen? Gehört ja Mut zu, mein lieber Schwan.
Im Leben sagt man ja so salopp, der Zufall. Mhm. Ich war unterwegs per Anhalter. Ich sah einen LKW und konnte aber sofort erkennen, das war kein LKW vom VEB-Betrieb.
Volkseigener Betrieb.
Volkseigener Betrieb,
ja.
Sondern es musste
ein
Westlastwagen
mit dem Sie wahrscheinlich gar keinen Kontakt hätten aufnehmen dürfen. Ne?
So ist es. Und ich habe auch nicht gewinkt, aber ich sah beim Herannahen, wie der Fahrer mit seiner rechten Hand eine Handbewegung machte nach vorne, die mir sagen sollte, willst du mit? Mhm. Bin in das Führerhaus gesprungen, blieb gleich unten liegen und habe nur gerufen, weiterfahren, weiterfahren. Und wir fuhren und nach einer Weile sagt er, kannst hochkommen, dich hinsetzen, ist alles in Ordnung. Und ich habe ihm erzählt von meinem Leben in der DDR, von meinen Fluchtversuchen, dass ich weg will. Und er sagt, geh doch mal zu dem Firmeninhaber und erzähl ihm das, vielleicht gibt's eine Möglichkeit. Und das ist für mich jetzt der entscheidende Augenblick. Er guckt mich an und sagt, angenommen, ich sage dir, ich kann dir helfen. Dann gehst du raus und kurz danach kommen die zwei Herren hier rein und fordern mich auf, mitzukommen. Das musste ich in der Schrecksekunde erstmal verarbeiten.
Also gegenseitiges Misstrauen, natürlich auch Ihnen gegenüber.
Ja, vor diesem Hintergrund des Misstrauens. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn es jetzt aber so ist, Sie sagen ja und ich gehe raus und auf der Straße hält das Auto neben mir und die zwei Herren nehmen mich mit. Es geht nur so auf ganz ehrlicher Basis. Ich möchte das und wenn Sie mir helfen können, bitte, bitte helfen Sie mir.
Und am Schluss stand dann die Flucht tatsächlich mit dem Möbellaster, die dann geklappt hat?
Ja, die Flucht lief dann so, dass er gesagt hat, komm dann und dann wieder. Dann bin ich hin und ich wurde im Betrieb, in der Firma, in den Schrank gelegt und per Kran sozusagen runtergelassen und in den LKW geschoben. Und so wurde der LKW beladen, von DDR-Zoll verplombt. Und dann fuhr der Fahrer los. Aber er wusste nicht, dass ich im Schrank drin bin. Hat der Firmenchef gesagt, das darf er nicht. Dann verhält er sich an der Grenze wahrscheinlich anders als sonst. Und das fällt auf. Das war der Übergang Herleshausen. Das Auto hielt, es war hell, man konnte das sehen. Und dann wurde hinten die Tür geöffnet. Es stieg jemand auf den LKW und hat mit der Taschenlampe den Zwischenraum zwischen Autodach und den Schrankdächern abgeleuchtet. Er sprang wieder runter, die Tür wurde verschlossen. Dann ging die Reise weiter und ich merkte, dass ich bundesdeutschen Boden erreicht hatte, weil in der DDR die Autobahnen zum Teil noch aus alter Zeit waren mit den Platten. Also, und das ging dann immer dong, 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 dong. Und dann merkte ich, es war eine ruhige Fahrt.
Da muss es der Besten
gewesen
sein.
Da wusste ich, ich bin dort angekommen, wo ich hin wollte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Peter Bieber, Flüchtling und Fluchthelfer zu DDR-Zeiten. 5 Jahre Knast waren die Folge. Missglückter Fluchthelferei dann ganz am Schluss. Vorher haben Sie aber 11 Menschen erfolgreich zur Flucht geholfen. Kaum, dass Sie selber erfolgreich geflohen waren an Bord eines Lastwagens, haben wir gerade gehört. Sie hätten auch ganz normal sozusagen mit der Flucht ein gewöhnliches Leben als Bundesbürger beginnen können. Stand von vornherein aber außer Frage. Also Flucht, dass Sie da auch helfen wollten, stand für Sie sofort fest.
Es stand für mich sofort fest. Die Entwicklung war ja so, ich habe ein Studium begonnen an der Freien Universität in West-Berlin. Damals hatte ich Jura studiert. Ja, es war noch so eine aufgewühlte Zeit, politische Zeit auch in West-Berlin. Die einzelnen politischen Gruppen, die da noch tätig waren, diese 68er
Zeit. Wir reden jetzt über Ihre Flucht war 1970. 70, gut. Das ist ja quasi noch sozusagen.
Das waren so die Ausläufer mit die politischen, auch an der Universität zu spüren. Und ich habe frei erzählt, dass ich geflohen bin, warum ich geflohen bin und habe mich zum Teil auch mit Studentinnen gestritten, die ja meinten, also das sei eine tolle Sache in der DDR. Mhm. Nur dorthin ziehen wollten sie natürlich nicht. Und wir nannten die Salonsozialisten. Und dann kam ein Student und sagt, du, ich habe gehört, meine Verlobte ist in Dessau, siehst du eine Möglichkeit, ihr zu helfen? Ich sage, muss ich noch mit einem anderen reden? Und ich habe mit dem Fahrer gesprochen, der mich im Schrank rüber transportiert hat sozusagen.
Also Lastwagenfahrer, der Möbel transportiert von Ost nach West.
Nur war es so, er hatte inzwischen die Firma gewechselt und fuhr jetzt einen Tanklastzug mit Bitumen. Sagte, ja, ich würde das machen. Nur war es so, er holte Bitumen aus der DDR und Schwedt an der Oder. Dann hat er die Touren so gelegt, dass er dieses Bitumen auch mal in West-Berlin abladen konnte. Und wenn der Tank leer war, musste er nur ein bisschen auskühlen. Und dann konnten sich die Menschen, es waren Wände eingebracht innen mit einer Öffnung und die konnten sich dann dahinter sozusagen verstecken. Und für mich war klar, die Möglichkeit zu helfen, wenn ich sie habe, dann helfe ich auch.
11-mal hat es geklappt und dann ist es in die Hose gegangen. Warum?
Nachdem ich inhaftiert war, habe ich erfahren, es war so, dass der Sohn, die Mutter lebte, wie gesagt, in West-Berlin, der Sohn in Ost-Berlin, und dessen Stiefsohn sollten zur Mutter nach West-Berlin kommen. Und der Stiefsohn hat sich von seinem salopp Kumpel verabschiedet mit den Worten, na bald kriegst du Post von der anderen Seite. Das war natürlich höchst fahrlässig, sowas zu tun. Und genau leider ist es so passiert, wie die Machthaber sich das immer wünschen. Verrat, die Staatssicherheit hat dann eben halt den jungen Mann nochmal für eine Nacht eingesperrt, dort wo ich dann war, ein Jahr lang in der U-Haft. Dann hat er eben halt alles erzählt und die haben den Vater beobachtet, was er macht. Und somit haben sie auch gesehen, wie wir ihn zum Parkplatz, zum Rastplatz gefahren haben. Also ich mit meinem PKW und er in das Auto dann umgestiegen ist, LKW. Und an der Grenze zu West-Berlin war dann leider alles vorbei.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Peter Bieber ist Leute Gast, Flüchtling, Fluchthelfer, Häftling wegen Fluchthilfe in der DDR. 5 Jahre haben Sie gesessen, verurteilt worden waren Sie, glaube ich, zu 10 Jahren. Wie kam es zur Verkürzung?
Die Bundesregierung hat sich ja schon in den 60er Jahren versucht, Häftlinge rauszukaufen.
Hm. Und also richtiger Menschenhandel ist da betrieben worden, muss man
deshalb
sagen.
Deshalb meine Worte. Menschenhandel haben die Machthaber in der DDR betrieben, weil sie haben sich für jeden Menschen Geld geben lassen, sei es wie es sei. Für mich ein glücklicher Umstand, dass ich auch mit, ja, ich weiß bis heute nicht warum, auf die Liste kam, am Schluss dann 30.000 oder mehr D-Mark geflossen sind, damit ich nach der Hälfte der Haftzeit, na, entlassen kann man nicht sagen, freigekauft wurde.
Wenn Sie jetzt heute den bald bevorstehenden Tag der Deutschen Einheit betrachten und die Ereignisse im Jahr dann 1989, vor allem 1990, als es zur Deutschen Einheit kam, glauben Sie, dass die Deutsche Einheit ohne Kohl später oder vielleicht gar nicht gekommen wäre?
Ich bin der Meinung, dass sie insbesondere gekommen ist im Zusammenhang mit dem Bundeskanzler Helmut Kohl. Meine Sicht der Dinge ist so, dass die DDR wirtschaftlich und ökonomisch sich stranguliert hatte. Und auch die Sowjetunion war ökonomisch auch mehr oder weniger ausgeblutet. Ich sage immer etwas salopp, Gorbatschow hat gewusst, mit der DDR kann er nichts mehr anfangen, er muss sich einen neuen Freund suchen. Und das kann nur Helmut Kohl sein. Und so ist es ja auch gekommen. Deshalb meine Einstellung dazu, meine Antwort ja, mit Helmut Kohl ist es.
Und mit ohne Kohl und, vielleicht dann 2005 oder 2015 oder gar nicht? Was glauben Sie?
Nein, so lange nicht. Das hätte die DDR nicht durchgestanden. Komischerweise hat ja dann ein Politbüro-Mitglied der DDR, heißt Mittag, nach der Wende ein Buch geschrieben. Und worin steht, also dass sie schon länger wussten, dass es ökonomisch nicht mehr geht. Es wäre, sagt er im Buch, fürchterlich geworden zur Implosion. Also es wäre zum Zusammenbruch gekommen, der DDR. Also so lange hätte es nicht mehr gedauert, dann vielleicht noch ein Jahr länger oder zwei, aber mehr auch nicht.
Peter Bieber in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Glasbausteine in Beton, das Buch ungefähr 100 Seiten stark, gar nicht so viel, liest man in der Stunde wunderbar durch und hat eine Menge Geschichtsunterricht zum Tag der Deutschen Einheit. Sehr lesenswert, empfehle ich sehr. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Studio bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Und zum Schluss möchte Ihnen auch noch ein passendes Einheitsgeschenk machen. Also die Feiern sind ja dieses Jahr in Mainz am 3. am 2. und 3. Oktober. Und vom Weingut der Stadt Mainz gibt es eine sehr schön, sehr lecker schmeckende Rotwein-Cuvée namens Moguntiacum, also der lateinische Begriff für Mainz. Und lassen Sie schmecken.
Ich danke. Ich sage herzlichen Dank.
Danke, dass Sie Leute Gast waren. Alles Dankeschön. Gute.
Danke.